Als Sir George und Lady Harcourt das Wirken ihrer Erntearbeiter beaufsichtigten, den Fleiß der einen mit einem Lächeln belohnten und den Müßiggang anderer mit dem Knüppel bestraften, erblickten sie nahebei, unter dem dichten Laub einer Heumiete verborgen, ein wunderschönes kleines Mädchen, nicht älter als 3 Monate. Gerührt von den bezaubernden Reizen ihrer Züge und entzückt ob der kindlichen, doch munteren Antworten, die sie auf ihre vielen Fragen gab, beschlossen sie, sie mit sich nach Hause zu nehmen und sie umsichtig und kostspielig zu erziehen, denn sie hatten keine eigenen Kinder. Da sie gute Menschen waren, war es ihre erste und vordringlichste Sorge, in ihr die Liebe zur Tugend und den Hass auf die Lasterhaftigkeit zu wecken, was ihnen so gut gelang, da Eliza von Natur aus dementsprechend veranlagt war, dass sie im Heranwachsen alle Herzen, die sie kannten, entzückte. Von Lady Harcourt geliebt, von Sir George vergöttert und von jedermann sonst bewundert, lebte sie im beständigen Verlauf ununterbrochener Glückseligkeit, bis sie ihr 18. Lebensjahr erreichte, eines Tages dabei überrascht wurde, als sie gerade eine Banknote im Wert von 50 Pfund stahl und von ihren unmenschlichen Wohltätern auf die Straße gejagt wurde. Eine solche Veränderung hätte für einen jeden, welcher nicht über den edlen und übersteigerten Geist Elisens Gebot den sicheren Tod bedeutet, doch glücklich im sicheren Wissen um die eigene Vollkommenheit konnte sie sich damit vergnügen, indes sie unter einem Baume saß, folgende Verse zu schmieden und zu singen. »Sollten Missgeschicke künftig meine Pfade säumen, will ich sie doch ohne Hilfe aus dem Wege räumen, denn ein unschuldig Herz wird das meine stets sein und die Tugend mein Stab und mein Stecken allein.« Nachdem sie sich ein paar Stunden lang mit diesem Lied und ihren eigenen erfreulichen Betrachtungen vergnügt hatte, erhob sie sich und schlug den Weg nach M ein, einem kleinen Marktflecken, in welchem ihre engste Freundin den roten Löwen führte. Zu dieser Freundin begab sie sich unverzüglich und teilte ihr nach dem Bericht ihres vor kurzem erlittenen Missgeschicks ihren Wunsch mit, in der Funktion einer bescheidenen Gesellschafterin von einer Familie aufgenommen zu werden. Mrs. Wilson, die das liebenswürdigste Geschöpf auf Erden war, hatte dieses Begehren kaum vernommen, als sie sich auch schon im Schankraum niedersetzte und folgenden Brief an die Herzogin von F. aufsetzte, die Frau, die sie unter allen am meisten schätzte. An die Herzogin von F. Nehmen Sie auf meine Bitte hin, eine junge Frau von tadellosem Charakter in Ihre Familie auf, da diese die Güte besitzt, sich für Ihre Gesellschaft zu entscheiden, statt anderswo in Dienste zu treten. Beeilen Sie sich und empfangen Sie sie aus den Armen Ihrer Sarah Wilson. Die Herzogin, deren Freundschaft zu Mrs. Wilson sie zu allem vermocht hätte, war ob einer solchen Gelegenheit, sich ihr gefällig zu zeigen, überaus erfreut. Folglich machte sie sich sogleich nach Erhalt des Briefes zum Roten Löwen auf, den sie am gleichen Abend erreichte. Die Herzogin von F. war an die 45,5 Jahre alt. Ihre Gefühle waren leidenschaftlich, ihre Freundschaften unerschütterlich und ihre Feindschaften unwandelbar. Sie war Witwe und hatte eine einzige Tochter, die im Begriff stand, einen jungen Mann mit beträchtlichem Vermögen zu ehelichen. Kaum erblickte die Herzogin unsere Heldin, als sie sie in ihre Arme schloss und erklärte, sie sei so sehr von ihr eingenommen, dass sie entschlossen sei, sich niemals von ihr zu trennen. Eliza war von einem solchen Freundschaftsbeweis entzückt und begleitete ihre Gnaden am nächsten Morgen zu ihrem Landsitz in Surrey, nachdem sie aufs Ergreifendste von ihrer lieben Mrs. Wilson Abschied genommen hatte. Mit der denkbar größten Feinfühligkeit machte die Herzogin sie mit Lady Harriet bekannt, die von ihrer Erscheinung so eingenommen war, dass sie sie bat, sich als ihre Schwester zu betrachten, was Eliza mit größter Leutseligkeit zu tun versprach. Mr. Cecil, der Verehrer Lady Harriets, war oft mit Eliza zusammen, da er oft bei der Familie weilte. Gegenseitige Liebe folgte daraus, und Cecil, der Eliza die seine offenbarte, bewog sie dazu, einer heimlichen Eheschließung zuzustimmen, welche durchzuführen ein leichtes sein musste, da der Kaplan der Herzogin selbst heftig in Eliza verliebt war und folglich gewiss alles tun würde, um ihr zu gefallen zu sein. Als die Herzogin und Lady Harriet eines Abends eingeladen waren, nutzten sie ihre Abwesenheit und ließen sich von dem verliebten Kaplan trauen. Als die Damen zurückkehrten, fanden sie zu ihrem großen Erstaunen anstelle von Eliza folgende Notiz vor: »Madame, wir sind verheiratet und fort. Henry und Eliza Cecil.« Sobald ihre Gnaden den Brief gelesen hatte, der den Sachverhalt hinreichend erklärte, verfiel sie in heftigstes Toben, und nachdem sie eine angenehme halbe Stunde damit verbracht hatte, sie mit allen Schimpfnamen zu belegen, die ihre Wut ihr eingab, sandte sie ihnen 300 bewaffnete Krieger nach, die Order hatten, nicht ohne die beiden wiederzukommen, ob tot oder lebendig, und sofern letzteres der Fall sein sollte, sie nach einigen Jahren Kerker unter Folterqualen zu Tode zu bringen. Mittlerweile setzten Cecil und Eliza ihre Flucht auf den Kontinent fort, der ihnen mehr Sicherheit zu bieten schien als ihr Heimatland vor den entsetzlichen Auswirkungen der herzoglichen Rachsucht, die zu fürchten sie Grund genug hatten. In Frankreich verbrachten sie 3 Jahre, in welcher Zeit sie Eltern 2er Knaben wurden und zu deren Ende Eliza Witwe wurde, ohne jeglichen Unterhalt für sich und ihre Kinder. Seit ihrer Heirat hatten sie jährlich 18.000 Pfund ausgegeben, und da Mr. Cecils Güter nicht einmal ein Zwanzigstel dieses Betrages erbrachten, hatten sie kaum Ersparnisse machen können, da sie bis an die Grenzen ihrer Verhältnisse gelebt hatten. Eliza, die der Unordnung in ihren Vermögensverhältnissen völlig gewahr war, machte sich nach dem Tod ihres Gatten unverzüglich nach England auf, und zwar in einem Kriegsschiff mit 55 Kanonen, welches sie in besseren Tagen hatte bauen lassen. Doch kaum war sie in Dover an Land gegangen, mit einem Kind an jeder Hand, als die Häscher der Herzogin sie ergriffen und zu einem gemütlichen kleinen, privaten Gefängnis führten, welches ihre Ladyschaft zur Aufnahme ihrer eigenen Privatgefangenen errichtet hatte. Kaum hatte Eliza ihren Kerker betreten, als ihr als erster Gedanke der kam, wie sie hinausgelangen könne. Sie ging zur Tür, diese jedoch war verschlossen. Sie sah zum Fenster, dieses jedoch war vergittert. In beiden Erwartungen enttäuscht, wollte sie die Hoffnung aufgeben, ihre Flucht zu bewerkstelligen, als sie glücklicherweise in einer Ecke ihrer Zelle eine kleine Säge und eine Strickleiter erblickte. Sie machte sich sogleich mit der Säge ans Werk, und innerhalb weniger Wochen hatte sie alle Eisenstreben entfernt, bis auf eine, an der sie die Strickleiter befestigte. Sodann ergab sich eine Schwierigkeit, die sie fürs Erste nicht zu beheben wusste. Ihre Kinder waren zu klein, um selbst die Leiter hinunterzuklettern, und ihr war es nicht möglich, sie zu tragen, wenn sie es tat. Zu guter Letzt beschloss sie, all ihre Kleider, die sie in großen Mengen besaß, hinauszuwerfen und ihre Kinder hinterherzuwerfen, nachdem sie sie strengstens ermahnt hatte, sich dabei nicht zu verletzen. Sie selbst stieg behende die Leiter hinunter, an deren Fuß sie zu ihrer Freude ihre kleinen Söhne in bester Gesundheit und tiefem Schlaf vorfand. Nun sah sie sich genötigt, ihre Kleidung zu verkaufen, um sich selbst und ihre Kinder am Leben zu erhalten. Mit Tränen in den Augen trennte sie sich von diesen letzten Überbleibseln ihres einstigen Glanzes, und mit dem Geld, das sie ihr einbrachten, kaufte sie nützlichere Kleider, ein paar Spielsachen für ihre Söhne und eine goldene Uhr für sich selbst. Doch kaum hatte sie sich die oben genannten Dinge verschafft, als sie feststellte, dass sie Hunger verspürte. Und aus dem Umstand, dass ihre Kinder ihr zwei Finger abbissen, schloss, dass es ihnen nicht viel anders erging. Um diese unausweichlichen Missgeschicke zu wenden, beschloss sie, zu ihren früheren Gönnern Sir George und Lady Harcourt zurückzukehren, deren Großzügigkeit sie so oft erfahren hatte und abermals zu erfahren hoffte. Sie musste ungefähr 40 Meilen reisen, bevor sie das gastfreie Herrenhaus der beiden erreichte, und als sie 30 Meilen gegangen war, ohne innezuhalten, fand sie sich am Tor einer Stadt, in die sie Sir George und Lady Harcourt in glücklicheren Zeiten oft begleitet hatte, um sich in einem der Gasthäuser an einem kalten Imbiss gütlich zu tun. Die Betrachtungen, die ihr die Abenteuer erlaubten, welche sie erlebt, seit sie zuletzt an diesen fröhlichen Schmausereien teilgenommen hatte, beschäftigten ihren Geist eine Zeit lang, als sie auf der Treppe vor der Tür eines Herrenhauses saß. Sobald diese Betrachtungen endeten, erhob sie sich entschlossen, sich vor jenem Gasthaus niederzulassen, das sie so gut in Erinnerung hatte und von dessen ein- und ausgehenden Gästen sie einige milde Gaben zu erlangen hoffte. Kaum hatte sie sich im Hof vor dem Gasthaus niedergelassen, als eine Kutsche herausfuhr und an der Ecke, an welcher sie sich befand, anhielt, damit der Postillon Gelegenheit hatte, die schöne Aussicht zu bewundern. Daraufhin näherte Eliza sich dem Gefährt und wollte gerade um eine milde Gabe bitten, als sie ihren Blick auf die Dame in der Kutsche richtete und ausrief: »Lady Harcourt!« Worauf die Dame erwiderte: »Eliza! Ja, Madame, die unglückselige Eliza!« Sir George, der sich ebenfalls in der Kutsche befand, aber zu erstaunt war, um zu sprechen, wollte von Eliza eine Erklärung ihrer Lage verlangen, als Lady Harcourt in höchster Freude ausrief: »Sir George, Sir George, sie ist nicht nur unsere Adoptivtochter Eliza, sondern unser wahres Kind.« »Unser wahres Kind? Was soll das heißen, Lady Harcourt? Sie wissen doch, dass Sie niemals gute Hoffnung waren. Erklären Sie sich, ich bitte Sie darum.«
»Erinnern Sie sich, Sir George, dass ich in anderen Umständen war, als Sie mich verließen und nach Amerika fuhren?«
»Gewiss, gewiss, fahren Sie fort, liebe Polly.«
»4 Monate nach Ihrer Abreise wurde ich von diesem Mädchen entbunden. Doch weil ich Ihren Unmut fürchtete, da sie nicht der Knabe war, den sie sich erwünscht, brachte ich sie zu einem Heuhaufen und legte sie hinein. Wenige Wochen darauf kehrten sie zurück und zogen zu meinem Glück keine Erkundigungen darüber ein. Da ich mir über das Wohlergehen meines Kindes keine Sorgen machte, vergaß ich bald, dass ich eines hatte, und vergaß es so gründlich, dass ich, als wir sie bald darauf in dem Heuhaufen fanden, den ich sie gelegt hatte, so wenig wusste, dass sie mein Kind war, wie sie es wussten, und zweifellos, so wage ich zu sagen, hätte ich mich niemals auf diesen Umstand besonnen, wenn ich nicht zufällig ihre Stimme vernommen hätte, in der ich mit einem Mal die Stimme meines eigenen Kindes wiedererkenne.«
»Dieser vernünftige und überzeugende Bericht über die ganze Angelegenheit«, sagte Sir George, »lässt keinen Zweifel daran, dass sie unsere Tochter ist, und als solcher vergebe ich ihr gerne den Raub, den sie sich zu Schulden kommen ließ.« Daraufhin fand eine gegenseitige Versöhnung statt,
und Eliza bestieg mit ihren zwei Kindern die Kutsche und kehrte in jenes Heim zurück, welches sie beinahe 4 Jahre lang nicht gesehen hatte. Kaum war sie in ihre früheren Rechte zu Harcourt Hall wieder eingesetzt, als sie eine Armee aufstellen ließ, mit welcher sie das Gefängnis der Herzogin bis auf den letzten Stein zerstörte, so gemütlich es auch war, und mit dieser Tat errang sie sich den Segen Tausender und die Zustimmung ihres eigenen Herzens.